In Unternehmen kannst du nachweisen, dass Menschen bei Veränderungen immer Widerstand zeigen.
Jeder ergötzt sich an seiner Blase und was keiner realisiert ist, wenn sich jeder in diese Blase zurückzieht, dann passiert am Ende Stillstand.
Wenn ich mir anschaue, was sind so die größten Hürden, die deutsche Unternehmen betreffen, dann ist das so eine Reglementierungswahn irgendwie der deutschen Bürokratie, die es schafft, ganz viele neue Regeln zu erfinden, parallel aber keine nicht mehr gebrauchten Regeln abzubauen.
Wenn wir sagen, okay, so soll die Gesellschaft aussehen, dann bauen wir das doch mal in unseren eigenen Unternehmen nach und sind damit ein Vorbild.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute kein Politiker hier am Start, sondern mal Leute aus dem richtigen Leben, wenn man das vielleicht so scherzhaft sagen kann. Wir haben mal wieder einen Professor, der uns das Leben bzw. Arbeitsleben in dem Fall erklären wird. Und wir haben jemanden hier an Bord, quasi die Nummer 1 meiner Gäste, also auch einer der besten, aber insbesondere Nummer 1 im Sinne von, er war im allerersten Macht was Podcast Gast und hat da gerockt. Und endlich habe ich ihn wieder. Also auf der einen Seite Per Ledermann, CEO der Edding AG, und auf der anderen Seite Ralf Lahnmeier, BWL-Professor, richtig, und im Bereich Leadership-Coaching sehr erfolgreich unterwegs. Schön, dass ihr da seid und ich freue mich aufs Gespräch.
Ich mir ebenso.
Ja, der Per sagt was, der Ralf lächelt. Wir sind hier digital zusammengeschaltet. Übrigens, einer sitzt im Büro, einer sitzt quasi unter afrikanischer Sonne, ist aber nicht im Urlaub, und einer sitzt im Homeoffice. Ich bin der im Homeoffice sitzt, und die anderen beiden hört ihr bestimmt mal raus im Laufe des Gesprächs. Also, was wollen wir heute machen? Wir wollen reden über Kulturwandel, Wandel im Bereich Führungskräfte, Jobs sozusagen. Wir wollen gucken, wie die deutsche Wirtschaft sich fit machen kann für die Zukunft, weil alle reden ja gerade darüber, Deutschland geht's schlecht, Deutschland ist auf dem Weg nach unten, alles ist irgendwie Chaos, und ich glaube, ich habe hier zwei Herren, die uns zeigen, dass so sehr Chaos ist es doch nicht, und wenn doch, dann haben die beiden auf jeden Fall eine Idee, wie wir da wieder herausfinden. Vielleicht, Per, starten wir mal mit dir. Du als Chef von Edding, kennt ja jeder das Unternehmen mit den Stiften, aber lange nicht mehr nur, oder schon lange nicht mehr nur Stifte, sondern auch Whiteboards, Farben, Drucker, Tinte, Druckerpatronen etc. Ihr macht alles Mögliche. Du bist gerade dabei, auch euer Unternehmen umzugestalten. Wie sieht's denn da gerade aus? Erzähl doch mal kurz.
Oh, das ist ja eine ganz spezifische kleine Frage zum Einstieg. Also wir hatten gerade Weihnachtsfeier am letzten Freitag, und da habe ich festgestellt, dass ich hier die Rede meines Vaters, die kürzeste Rede meines Vaters, gerne mal wieder aus der Schublade holen wollte. Aber das geht leider nicht. Die war nämlich, war ein gutes Jahr. Prost. Das passt leider im Moment so nicht bei uns. Denn wir haben durchaus mit der Veränderung zu kämpfen, mit der Veränderung, die um uns herum passiert, und auch mit der Veränderung, die wir uns selbst auferlegt haben im Hause. Von daher ist es schon, ich würde sagen, ich bin jetzt mittlerweile seit 19 Jahren hier im Vorstand tätig und dem Unternehmen ja auch familiär, da mein Vater eben einer der beiden Gründer ist, schon lange verbunden, schon seit Geburt verbunden. Und ich glaube, es ist eine der herausforderndsten Zeiten, die wir im Moment durchleben, auf vielen, vielen Ebenen. Finanziell auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, und das hat Edding immer ausgezeichnet, wenn es darum geht, die Mannschaft zusammenzuhalten. Wir sagen immer, uns verbindet die Edding-Tinte im Blut. Da waren die letzten Jahre schon echt eine große Herausforderung. Man kann sich vorstellen, viele unserer Märkte verändern sich fundamental. Wir sind ja zwar, wie du zu Recht gesagt hast, mit vielen Produkten und quasi mit jeder so denkbaren Zielgruppe unterwegs und in vielen, vielen Kanälen unterwegs und sonstiges. Trotzdem ist das Büro für uns immer noch der Ort, wo wir das meiste Geschäft generieren. Und das Büro verändert sich natürlich fundamental, und die Art und Weise, wie dort im Büro gearbeitet wird, verändert sich fundamental. Wir haben uns bewusst aus schon ja jetzt vor schrecklichen 2 Jahren fast aus dem Russland-Geschäft verabschiedet. Das war für uns ein ganz wesentlicher Beitrag zu unserem Profit, muss man sagen, vor allen Dingen, gar nicht so sehr zum Umsatz, aber war sehr profitables Geschäft. Wir sehen eben Veränderungen an vielen, vielen Stellen. Dazu sehen wir die Notwendigkeit, dass wir uns als Gesamtwirtschaft extrem transformieren und unseren Beitrag dazu leisten, dass auch unsere Kinder auf diesem Planeten noch weiter unterwegs sein können. Auch das sind eine ganze Menge Herausforderungen, die wir uns da selbst auferlegt haben, so dass es echt im Moment viele, viele verschiedene Themen sind und die, wie gesagt, dazu geführt haben, dass es im Moment tatsächlich gar nicht so eine einfache Zeit ist.
Das klingt jetzt nicht nach rosa-rot, um ehrlich zu sein. Und ich bin gespannt, wie du gleich mal erzählst, wie ihr die konkreten Einzelherausforderungen angeht. Vielleicht, Ralf, von deiner Seite, das, was der Per gerade so erzählt hat, ist das was, was dir häufiger begegnet, wenn du in der deutschen Wirtschaft unterwegs bist?
Klar, also nicht alle Unternehmen sind, glaube ich, so wirklich von allen Entwicklungen getroffen wie Edding. Also also ihr nehmt ja alles mit, was so läuft gerade. Aber politische Veränderungen sind angesprochen worden, ja, Russlandgeschäft, aber auch irgendwie erst war es die Globalisierung, jetzt ist die Renationalisierung und so, das ist natürlich ein Riesenthema, da hast du technologische Entwicklungen und wenn du halt Büromaterialien herstellst und die Leute hier zunehmend ins Homeoffice gehen, da musst du dir schon Gedanken machen, wie so ein Edding irgendwie übertragbar ist in die digitale Welt, denn das Gleiche gilt, keine Ahnung, wenn du irgendwie Industriefedern herstellst und weißt, dass ein Elektromotor 40% weniger Federn hat, dann kannst du dir auch schon mal überlegen, irgendwie, was du jetzt mit deinen Leuten machst. Und wie du dich in Zukunft anders aufstellen willst. Dann hast du gesellschaftliche Veränderungen, ja, Wertewandel, also generationale Effekte von Generation X, Y, Z und so, das gibt es in der Form nicht. Aber es gibt einen gesellschaftsübergreifenden Wertewandel, der natürlich irgendwie dann auch mit anderen Anforderungen an Arbeit einhergeht. Und dann hast du halt Märkte, die sich verändern. Ja? Also, genau.
Wenn ich das mir so anschaue, habe ich das, oder ja, mein Gefühl sagt mir, wir haben im Prinzip so eine, ich sag mal so, zwei Säulen des Wandels. Die eine Säule ist sozusagen das, womit wir schon immer umgehen mussten. Also irgendwie, es gibt neue Märkte oder alte Märkte brechen weg. Es gibt einen technologischen Wandel, der wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch war wie jetzt in den letzten 10 Jahren, aber über die letzten 50 Jahre hat sich da ja irgendwie auch viel verändert. Es gab irgendwie so grundsätzliche Themen wie Lohnkosten sind gestiegen etc. Also alles Sachen, die Unternehmer halt auch schon seit Jahrzehnten kennen und damit umgehen. Und dann gibt's so eine zweite Säule, das ist der Kulturwandel in der Gesellschaft, der weltweit, also die ersten Themen hat man wahrscheinlich weltweit als Unternehmer. Das Thema Kulturwandel hat man in der Stärke wahrscheinlich eher hauptsächlich in Europa und vielleicht in den USA, also in der westlichen Welt. Aber so von außen betrachtet und ein bisschen spitz formuliert, würde ich sagen, ist das noch eine zusätzliche Belastung, die Unternehmer tragen müssen, weil ja, früher haben wir halt irgendwie eher darüber gesprochen, ist jetzt 40 oder 42 Stunden arbeiten irgendwie okay. Heute redet man darüber, ob man überhaupt irgendwie 5 Tage in der Woche arbeiten soll oder nicht 4 Tage irgendwie auch ausreichen und wie wird man dafür bezahlt. Und es gibt auch den, ich sag mal so, das Gefühl, nicht mehr zwingend arbeiten zu müssen, um den Aufstieg zu schaffen gesellschaftlich, sondern man ist ja eigentlich schon irgendwie auf einem gewissen Niveau, da muss man sich gar nicht wegbewegen. Per, empfindest du das als Doppelbelastung oder ist es eher so, dass du sagst, die Themen vermischen sich eh miteinander und eigentlich ist das eine auch gar keine Belastung, sondern ich will das ja auch.
Ja, also ich finde die Themen, die du jetzt angesprochen hast, tatsächlich gar nicht so die spannendsten. Also am Ende ist das eine Abbildung von zwei Dingen. Zum einen, dass man sich anguckt, wie es eigentlich die Arbeit möglichst effektiv und effizient zu gestalten. Und das testet man eben aus. Und dann finde ich super, wenn man mal einen Test macht, ob mehr dabei rauskommt, wenn man 4 Tage statt 5 Tage arbeitet. Wir haben ja auch früher 7 Tage gearbeitet und irgendwie 12, 14, 15 Stunden am Tag. Da hat man irgendwie rausgefunden, boah, ist auf Dauer vielleicht auch gar nicht so gut. Dann hat man das reduziert und das ist dann irgendwie ein Ausprobieren. Und natürlich hat das auch was mit Wohlstand zu tun, dass man sich es leisten kann, Dinge irgendwie auszuprobieren und so weiter und so fort. Aber das ist ehrlich gesagt so von der Seite her für mich eher an vielen Stellen auch ein Test, der sich ja auch dann wieder im Wettbewerb beweisen muss. Und von daher macht mir das gar nicht so viel Sorge. Ne, das zweite Thema ist natürlich, dass wir dass das auch ein Ausdruck von Kräfteverschiebung ist, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und dann gibt's halt einfach eine Machtverschiebung und dann können sich natürlich diejenigen, die in Shortage of Supply sind, und das sind halt im Moment eher die Fachkräfte, die können dann natürlich auch Ansprüche stellen und dann muss man als Unternehmen kreativ werden, würde ich sagen. Ist innovationsfördernd und ist vielleicht auch gar nicht so schlecht an der Stelle, dass da ein bisschen Druck auf die Unternehmen gemacht wird, was das angeht. Also die Dinge, muss ich sagen, machen mir im Moment die geringeren Kopfschmerzen. Ich finde viel spannender die Frage, die eben echt noch da drüber steht, ist, wie kriegen wir das Ganze eigentlich eingebettet in die Themen, vor denen alle immer noch ziemlich alle die Augen verschließen, nämlich dass wir so weit weg davon sind, eine regenerative Wirtschaft zu haben. Und ich meine, wir machen jetzt diesen Podcast, während sich da irgendwie die 80.000 Leute in Dubai rumtummeln und irgendwie sich Gedanken darüber machen. Aber eine der entscheidendsten Sachen ist ja, dass die da eben festgestellt haben, dass alle selbst auferlegten Kriterien, die wir uns so gegeben haben, für die nächsten Jahre gerissen werden. Und du hast ja selber auch nun Nachwuchs und lässt das nicht los, die Frage. Und die Verantwortung, die damit einhergeht, wenn man eben ein Unternehmen und selbst wenn es kein sonderlich großes ist, so wie unseres hat, da eben auch sich die Gedanken zu machen, wie kann man eigentlich dieses Modell umbauen? Und dafür Menschen zu finden und daran zu arbeiten, ist eigentlich das, was im Moment bei uns die zentrale Frage ist.
Ralf, siehst du das auch, dass Themen wie jetzt Fachkräftemangel, sinkende Arbeitszeiten etc., dass das eigentlich eher so ein Ding ist, damit muss man jetzt umgehen, das ist auch gar nicht so schwer gegebenenfalls zu lösen, hängt halt einfach an der Unternehmenskultur, auch an der Arbeit der Führungskräfte gegebenenfalls, also dass man das gegebenenfalls relativ leicht auflösen kann.
Ja, leicht ist natürlich relativ, ne? Aber ich bin da tendenziell bei Peer, ich glaube diese Frage, warum müssen wir jetzt stärker Kulturwandel betreiben, kommt eher aus einer anderen Logik. Ja, also früher gab es Phasenmodelle des Wandels. Da hat man gesagt, es gibt John Cotter und der baut auf Levine. Du hast erst irgendwie Unfreeze bereit machen, dann hast du irgendwie Change, dann hast du Refreeze und dann dekliniert der Cotter da 8 Phasen drüber. Da redet heute kein Mensch mehr von. Und das liegt einfach daran, dass die Anzahl der Einschläge von außen immer größer wird. Wenn du jetzt jedes Mal so ein komisches Phasenmodell dann irgendwie, ne, und dann machst du Create a Sense of Urgency und so, das ist Quatsch. Du musst also heute die Organisation in die Lage versetzen, dynamisch aus sich selbst heraus zu agieren. Ja, ist also die Zeit des einen großen Zappanos, der dann irgendwie sagt, hier ist Top-Management-Support und wir machen das jetzt, tschakka, die ist vorbei. Und die muss auf mehr Schultern verteilt werden und dazu müssen die Leute den Eindruck haben, dass sie das auch dürfen, dass sie ermächtigt werden, dass sie irgendwie autonom handeln können, dass sie sich da auch gut aufgehoben fühlen und dass sie irgendwie kompetent sind, so. Und deswegen, das ist, glaube ich, der eigentliche Grund für Kulturwandel. Es hat so vor 3 Jahren einen Artikel gegeben in der Academy of Management Discoveries, wo die geschaut haben, was sind eigentlich so Einschläge, die kommen. Und das waren jetzt anhand von Katastrophen. Und dann siehst du, über die Zeit betrachtet, siehst du eine ganz saubere Exponentialkurve. Ja, also die Anzahl der Einschläge, die auf Unternehmen zukommen, ja, die wächst in einer sehr unangenehmen Abfolge. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir unseren Planeten ganz systematisch zerstören. Und das ist ja der zweite Teil der Antwort von Peer gewesen. Also du musst einerseits irgendwie gucken, wie kann ich eine Firma dahingehend ausrichten. Also Kultur ist ja so ein großes Wort. Das ist ja im Prinzip, wie arbeite ich zusammen? Das ist ja Kultur. Das ist die Art, wie man zusammenarbeitet, so, ja. Und das durchzieht halt alles. Ja, und das durchzieht auch alles auf allen Ebenen. Und deswegen müssen da auch alle mitmachen. So, das ist der eine Punkt. Und wenn du dir jetzt schon überlegst, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, dann kannst du natürlich parallel so ein Generationenthema angehen. Ja? Also wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, dann wird irgendwann der Planet brennen und es gibt irgendwie sehr viele, sehr unangenehme Dinge, die dann passieren und irgendwie uns betrifft das nicht mehr. Aber naja, ich meine, wir scheinen hier alle 3 Kinder zu haben und die wird das betreffen. Und so kannst du ja irgendwie deinen Ort nicht hinterlassen. Also wenn ich irgendwie in ein Hotel gehe oder wieder rausgehe, dann habe ich denen auch nicht die Bude angezündet. Ne? Ich meine, Rockbands machen das manchmal, aber also eigentlich macht man das eher nicht. Und da ist die Frage, wie möchten wir das tun? Ja, und das kann man aber miteinander verbinden. Und deswegen sind diese Themen, glaube ich, gerade so aktuell. Einerseits aus einer klassischen Business-Notwendigkeit. Andererseits aus der Frage raus, wie kann ich das zukunftsgerichtet aufstellen?
Ja. Habt ihr Habt ihr den Eindruck, dass das, ich sag mal so, in der Breite der Gesellschaft und dann ja auch irgendwie sozusagen in der Breite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und vielleicht auch der Unternehmensgründer und Führer angekommen ist in der Form schon? Also, oder ist es dann doch eher so, dass jeder noch so ein bisschen Scheuklappen hat? Ich nehme mal ein ganz anders gelagertes Beispiel. Nachhaltigkeit ist Megathema, sowohl in den Medien als auch bei vielen Leuten persönlich, insbesondere auch bei der jungen Generation. Aber wenn ich mir die Umsätze angucke von so Unternehmen wie Shein oder Temu, also im Prinzip Fast Fashion at its best, also das ist der Wahnsinn. Die sind in Deutschland irgendwie ähnlich groß wie H&M, glaube ich, knallen aus China heraus Billigklamotten ohne Ende auf den europäischen Markt. Und insbesondere die, ich sag mal so, 15- bis 25-Jährigen bestellen da, bis der Arzt kommt, jetzt gerade wahrscheinlich vor Weihnachten auch wieder. Da habe ich manchmal das Gefühl, wir alle reden über diese Probleme. Es gibt auch irgendwie, freitags gibt es auch einen Schulstreik und so. Und aber wenn es dann darum geht, die Weihnachtsgeschenke zu bestellen, dann irgendwie doch bei Shein, weil da kostet irgendwie das Paar Turnschuhe 15 Euro. Und wenn ich das übertrage auf die Unternehmenskultur, seht ihr dieses Missverhältnis da auch? Oder ist es eher so, dass es da nicht so offen zutage tritt?
Es geht ja für uns alle. Ja. Oh, sorry.
Nö, Ralf, leg los.
Ich war jetzt erst 3 Monate in den USA, in Wharton, mit dem Fußball zusammengearbeitet, war dann 1 Monat in Manhattan, bin jetzt irgendwie, war jetzt in Johannesburg, dann in Maputo, bin jetzt in den Ambane. So, mein ökologischer Fußabdruck im letzten halben Jahr ist gigantisch, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir müssen aber, das ist schwierig. Ich meine, das sind die einzigen Interkontinentalflüge, die ich irgendwie bewusst gemacht habe seit Jahren, und es werden hoffentlich auch die einzigen bleiben. Nichtsdestotrotz, also wir können uns alle hinstellen und mit dem Finger auf die anderen zeigen, ja, ich sitze im gleichen Boot, ja, das ist irgendwie schon eine gewisse Bigotterie. Parallel, ich meine, wir können unser Leben, glaube ich, nicht von einem Tag auf den anderen umstellen. Das dauert ein bisschen länger. Gibt auch noch keine Lösung, aber du kannst ja gucken, so Stück für Stück voranzugehen, ne? Und das ist gerade das, was wir alle machen müssen, da müssen wir auch lernen. Sorry, Per.
Nee, das ich glaube, was du gefragt hast, Michael, und auch was du gesagt hast, Ralf, ist vollkommen richtig. Der tatsächliche, und um dann doch nochmal Kotter zu bemühen, Sense of Urgency ist bisher noch nicht so ausgebrochen, dass es zu einer ernsthaften Veränderung führt, gerade eben bei der Community, in der wir uns so begeben, im globalen Norden, ist das natürlich im Moment immer noch eine gigantische, ja, Dreckschleuder, die wir hier produzieren. Und die Frage, inwieweit kommt das eigentlich an und ist das relevant? Das genau ist der Punkt, wo ja Unternehmertum einsetzt. Weil wir haben ja eine große Macht und gleichzeitig auch eine große Verantwortung aus meiner Sicht. Wir können ja hier in dem Unternehmen im Rahmen des rechtlichen Rahmens, können wir ja unser Unternehmen mit bei Edding 720 MitarbeiterInnen weltweit, können wir ja gestalten, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen. Das heißt, wir sind ja komplett in der Lage, die Menschen zum Beispiel zu suchen, die das eben ernst nehmen und an dieser regenerativen oder sich regenerierenden Unternehmung mitzuarbeiten. Von daher ist es ja auch eine bewusste Arbeit, die man als Unternehmer machen kann. Und das, finde ich, wird immer komplett unterbelichtet. Wir haben neulich hier eine relativ prominente Stelle gesucht und dann haben wir mit dem Headhunter gesprochen und dann haben wir gesagt, Stelle im Finanzbereich und gesagt, okay, wir möchten aber jemanden, der insbesondere diese ganzen Themen rund um Nachhaltigkeit und Regeneration sehr, sehr stark auch nicht nur mit Motivation, sondern auch mit Kompetenz mitbringt. Und dann war die erste Antwort, oh, dann macht ihr aber den Pool ganz schön klein. Ne? Und meine Antwort darauf war, wir machen den Pool nicht klein, sondern wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass wir darin auch was fangen. Denn gleichzeitig ist es ja so, dass wir ein sehr, sehr klares Bild von dem dann zeichnen, was wir haben wollen. Und dann gibt es vielleicht weniger Menschen, die diese Kompetenzen gemeinsam mitbringen, aber die wollen ja auch gerade in so einem Unternehmen arbeiten. Von daher, ich glaube, man hat als Unternehmer so viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Und Ich sehe es eben als die Verantwortung, das auch zu tun. Im Übrigen auch aus ökonomischen Gründen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir darauf noch zu sprechen kommen, aber es kommt ja sehr, sehr gerne dann dieses Argument, ja, in Schönheit sterben und wir sind ja irgendwie kein NGO oder sonstiges in der Richtung. Ich glaube, dass diejenigen, die das noch propagieren, tatsächlich sehr, sehr schlechte Betriebswirtschaftler sind, weil sie immer noch glauben, dass das nichts mit ökonomischem Erfolg zu tun hat. Das ist ja langfristiges Risikomanagement, was wir damit betreiben, indem wir uns darauf einstellen. Weil wir sehen ja, dass es so nicht funktioniert. Und es sind ja mittlerweile die ganzen Granden auch in der Wissenschaft, die da nach und nach umschwenken und uns zeigen, dass der Blick darauf nichts zu tun hat mit Gutmenschentum, sondern auch mit der Frage, wie ökonomisch erfolgreich wird man auf Sicht sein.
Dazu ergänze ich, hatte gerade, also vor ein paar Wochen, den Tim Schumacher hier zu Gast, der den World Fund mit initiiert hat, das ist so ein VC-Fonds, die in insbesondere regenerative Energien, in Technologien in dem Bereich etc. investieren. Und der hat jetzt nicht zitiert, aber frei zitiert, im Prinzip gesagt, irgendwie, wenn du mit Klimaschutz Geld verdienst, dann funktioniert das halt langfristig auch. Und wenn du dir eine Solaranlage aufs Dach packst, machst du es halt im Zweifel nicht mal mehr, weil du sagst, es ist gut fürs Klima, sondern es ist halt gut fürs Portemonnaie. Und wenn man an der Stelle ist, dann funktioniert es halt auch eher auf einer breiten Basis. Und ich persönlich bin ein Freund von irgendwie Impact Investment. Also finde ich sehr spannend. Deshalb, ja, glaube ich auch, dass Unternehmer da sehr, sehr viele Möglichkeiten haben.
Sorry, Michael, aber das ist ja noch viel zu spitz. Das ist doch, ich meine, alle Leute schreien jetzt rum, dass sie irgendwie nicht klarkommen mit den Anforderungen aus der Taxonomie oder aus der CSRD oder sonstiges in der Richtung. Wenn die vor ein paar Jahren angefangen hätten, dann würden sie das, und da gibt's ja genug Unternehmen, die das gemacht haben, die sagen jetzt, ja, ich schreibe jetzt halt auf, was wir sowieso schon tun. Das ist überhaupt gar keine Belastung. Und das kommt auch auf uns zu. Und ich meine, du bist ja digital unterwegs. Das dauert noch ein paar Jahre. Dann läufst du durch den Supermarkt und deine App erzählt dir bei jedem Griff in den Supermarktregal, was für einen CO2-Fußabdruck du da gerade verursachst. Das wird ja nicht nur einen Nudging-Effekt haben auf das Konsumentinnenverhalten, sondern das wird ja dann auch nicht mehr lange dauern, bis die Regulative daran anknüpft und dann wird entweder das Produkt teurer oder dein Steuersatz verändert sich, je nach deinem Fußabdruck oder sonstiges in der Richtung. Wir wissen jetzt schon, was alles in der Pipeline ist auf der regulativen Seite und da muss ja noch viel mehr kommen. Da kommt ja noch Social Taxonomy und jetzt sind die Kolleginnen und Kollegen da in Dubai und werden feststellen, oh, reicht alles nicht, die kommen ja zurück. Und was wird es dann geben? Schärfere Gesetze. Und dann geht der Aufschrei wieder los. Aber am Ende versteht niemand, dass das nichts anderes ist, als uns auch schon Herr Friedman erzählt hätte. Bereite dich auf die Veränderungen vor, die da draußen sind. Setze das um und damit wirst du ökonomisch erfolgreicher sein. Also es ist nicht nur, okay, ich habe ein bisschen Geld über meine Spende oder mache ich mein Impact Investment, auch total richtig. Sondern das ist die, muss in der Basis verändert werden. Also es sind ja auch, wie gesagt, das sind die neoliberalsten Wissenschaftler, die mittlerweile das dir vorrechnen. Das funktioniert ja so nicht. Also die, war gerade an der WAU, da haben sie ausgerechnet, wenn wir weiter unsere Produkte, unseren Edding-Stift oder unser Auto oder unser Telefon oder was immer es auch ist, mit denselben Ressourcen herstellen wie heute, um die Paris-Ziele zu erreichen, bedeutet das, wir müssen als Wirtschaft jedes Jahr um 7% schrumpfen. Bis ins Jahr 2030. Wenn wir das machen, dann haben wir hier einen Bürgerkrieg. Das heißt, wir müssen so grundlegend umstellen und da wird ja gegengesteuert werden. Von der Regulative und irgendwann auch von mehr und mehr Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass die Unternehmen verstehen, das hat nichts mit Gutmenschentum und mit Gemecker darüber, dass ja wir hier irgendwie so überreguliert werden oder sonstigen zu tun, sondern das ist ökonomisches Risikomanagement, selbst wenn man diese Verantwortung, die wir alle gemeinsam irgendwie für diesen Planeten haben, ausblendet.
Ich wollte das gar nicht so spitz fassen, also ich bin da bei dir. Die Frage, die ich mir halt stelle, und das vielleicht kann Ralf da auch was dazu sagen, wie kriege ich die Leute mitgenommen? Dann, weil im ersten Schritt, also sagt, wenn ich falsch liege, aber mein Gefühl ist, wenn wir was verändern wollen, sei es in der Gesellschaft, sei es in Unternehmen, also wo auch immer, dann ist immer so, boah, ja, vielleicht können wir woanders was verändern, aber jetzt bei mir nicht. Und wenn ich mal einen großen Bogen spanne und zurückgucke auf die Bundestagswahl 2021, ja, da haben zwei zusammen fast 50% gehabt der Wählerstimmen, die beide im Kern gesagt haben, ja, da kommen Probleme auf uns zu, macht euch keine Sorgen, ich kümmere mich drum und eigentlich müsst ihr nichts ändern. Ja, also die haben 50% der deutschen Wählerstimmen bekommen. Und wenn ich auf die Straße gehe und sage, Mensch, hier irgendwie, fahr doch mal nicht mit dem Auto, sondern fahr mal mit der U-Bahn, dann funktioniert das irgendwie super gut, wenn ich in Hamburg-Eimsbüttel unterwegs bin. Aber sobald ich 2-3 Schritte raus bin aus der Stadt, ist erstens die Infrastruktur nur bedingt da und die Leute tun sich halt auch einfach schwer, sich zu verändern. Und um beim Beispiel Nahverkehr zu bleiben, wenn ich den aber so geil ausbaue, dass es besser ist, als mit dem Auto zu fahren, dann nutzen die Leute ihn halt auch. Und ich frage mich halt, Frage an Ralf, wie kriegen wir die Leute mitgenommen? Also wie kriegen wir in Unternehmen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen? Und ist das eher eine Überzeugungsarbeit oder müssen wir einfach wie beim Straßenverkehr einfach die Rahmenbedingungen so setzen und mehr U-Bahn bauen und dann funktioniert es von alleine?
Ja, ist eine Mischung, ne? Es gibt ja eine ganze Menge Effekte. Ein ganz wichtiger Effekt ist die soziale Identität. Also wenn du was verändern willst, ja, dann wissen wir, dass du nicht nur irgendwie so die kognitiven Dinge, ja, im Rauchen. Ja, warum rauchen Leute? Das versteht ja jeder. Ich rauche auch, deswegen darf ich das vielleicht sagen, Rauchen ist idiotisch. So, du ruinierst deine Gesundheit und zahlst auch noch Geld dafür. So, eigentlich, ne, in einer rein rationalen Welt dürfte das niemand machen, aber wir sind halt keine rationalen Wesen. Und wenn du jetzt, sobald du Dinge veränderst, greifst du Menschen an in dem, was sie so als ihr Ich empfinden. Ja, das nennt man soziale Identität. Und diese Identität in Unternehmen kannst du nachweisen, dass Menschen bei Veränderungen immer Widerstand zeigen und lustigerweise unter zwei Außenbedingungen ebenfalls. Die erste Außenbedingung ist, ich möchte nur das Beste für das Unternehmen. Selbst dann reagieren sie mit Widerstand. Und die zweite Außenbedingung ist, ich profitiere persönlich von der Veränderung. Selbst dann zeigen sie Widerstand. Das ist schon eine echt harte Klamotte, da dann Menschen mitzunehmen. Ja, und es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Eine, die ich ganz schön finde, die auch hart evidenzbasiert ist, ist durch Rückgriff auf die Vergangenheit, indem du sozusagen Veränderungen aus der Vergangenheit vorführst in die Zukunft, ja, und dann dir anschaust, wie haben wir uns in der Vergangenheit verändert, was waren da so zentrale Meilensteine und dann die zukünftige Veränderung als Fortschreibung einer Entwicklung der Vergangenheit darstellst, dann wirkt sozusagen diese sich verändernde Zukunft deutlich nicht mehr so bedrohlich. Toller Artikel. Visions of Change as Visions of Continuity heißt der, ja. Das ist eine gute Methode, aber natürlich ist das sozusagen, du gehst dann halt so an die Emotionen ran. Wenn du eine Einstellung verändern willst und die Einstellung heißt jetzt, ich kann jetzt halt nicht mehr irgendwie alles so wegschmeißen, wie das so kommt, ja, da musst du die Leute nicht nur im Kopf überzeugen, ja, sondern ja, eine Vision besteht ja generell dadurch, dass du irgendwie Hirn, Herz, ja, die Leute müssen es raffen, Hirn, die Leute müssen es mögen, Herz und die Leute müssen wissen, was sie machen sollen, Hand. Und aktuell irgendwie hast du die vielleicht bei Hirn, du hast sie aber noch nicht bei Herz und du hast sie schon gar nicht bei Hand. Ja, ich meine, was sollst du, Michael, machen, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen?
Diesen Podcast.
Ja, den Podcast zum Beispiel. Ja, so. Aber wenn du das in die Breite tragen willst, musst du das ein bisschen konkreter fassen und du musst die Leute anders abholen. Gab übrigens gerade eine ganz tolle Studie. Was sind so im Change Management die generellen Cluster von Herangehensweisen? Ja, wie kann man das tun? Und das kann man auch Firmen wunderbar runterbrechen. Ja, aber die Identität, ja, also gerade dieser emotionale Widerstand, der ist da und den kann man aber berücksichtigen. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, wie das machbar ist.
Ja, diese Emotionalität ist im Prinzip so. Brauchst du eigentlich in jedem Unternehmen, ich nehme mal wieder so ein Fußballbeispiel, so 5-6 Jürgen Klopps, die da irgendwie unterwegs sind, die halt so total charismatische Typen sind und in der Lage sind, die Leute mitzunehmen. Per ist ja dicht dran, was das angeht. Aber das ist ja, ich meine, das sieht man ja in der Politik ja auch, ja, also sowohl im Positiven als auch im Negativen, dass charismatische Leute es schaffen, Leute zu begeistern. Und wenn ich stelle mir halt manchmal so Pers Job vor, er hat da irgendwie ein Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, hat irgendwie signifikant viel Umsatz, ist ein Familienunternehmen, obwohl börsennotiert, also auch eine gewisse historische Verpflichtung, die er wahrscheinlich fühlt. Und dann steht er da und sagt, Mensch, Freunde, wir müssten hier jetzt mal was ändern, aus unterschiedlichen Gründen, aber im Kern auch, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Ja, wärst wahrscheinlich bei mir, Per.
Total.
Und dann hast du, ja, dann hast du halt irgendwie den Silberrücken im Vertrieb, der sagt, Mensch, ich war hier immer bei der Schreibwarenkette, irgendwie da fahre ich jetzt auch immer wieder mit meinem Diesel hin und verkaufe den irgendwie Stifte. Dieses Ganze irgendwie so Zoom-Meetings machen ist auch irgendwie Quatsch, habe ich keine Lust drauf. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht neue Mitarbeiter, die sagen jetzt hier, ich mache überhaupt keine persönlichen Meetings mehr, ich mache jetzt nur noch Zoom-Konferenzen, weil ich sitze im Homeoffice, da ist so schön warm. Und dann clasht das miteinander. Wie gehe ich da dran? Also, Per, wie gehst du im Operativen dran? Und Ralf, was gibst du jemandem wie Per mit, wie er es nochmal einfacher haben könnte? Vielleicht erst Ralf und dann Per mal so zum Abgleich.
Ja, das passt irgendwie ganz gut zu dem Titel deines Podcasts, ne? Macht was? Also, Macht hat ja einen sehr, sehr schlechten Ruf, aber im Prinzip ist Macht die Fähigkeit, andere Leute dazu zu bringen, etwas zu tun, was man selber gerne hätte. Und Macht hat deshalb einen schlechten Ruf, weil es harte und weiche Machttaktiken gibt. Ja? Und die harten Machttaktiken, die sind in den meisten Fällen, gerade wenn es um so tiefgreifende Veränderungen, echt eine blöde Idee. Ja? Natürlich kann Per hingehen und sagen, ihr macht das jetzt. Und wisst ihr warum? Weil ich das sage. Kann man machen, ist aber nicht schlau. Es gibt eine ganze Menge weiterer Möglichkeiten. Du hast gerade sozusagen das visionäre Wirken aufgezeichnet. Ne? Du kannst auch Koalitionen bilden. Du kannst Leute ins Boot holen. Du kannst rationale Überzeugung ausüben. Ja, das ist der Ansatz, den wir üblicherweise wählen. Ja, du kannst Leuten schmeicheln. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Und da muss man gucken, was die beste ist. Aber im Prinzip möchtest du ja, dass die Leute etwas tun, was du gerne hättest. Und du möchtest sie überzeugen. Der beste Hebel dafür ist tatsächlich Charisma. Denn im Prinzip geht es letztendlich dabei um Werte. Also ein Wert ist etwas, was ich gut und richtig finde. Und andere Dinge finde ich weniger gut und wichtig. Und die stehen in einer Hierarchie. Ja, also nicht alle Werte sind miteinander kompatibel. Freiheit, Flexibilität und Stabilität. Freiheit und Sicherheit. Ja, die sind ja konfliktär. Das heißt, wenn du Leute auf eine Reise mitnehmen möchtest, die du für sinnvoll hältst, dann müssen diese Leute bereit sein, sozusagen ihre eigenen Werte zu hinterfragen. Das tut natürlich weh. Das müssen wir auch gerade als Gesellschaft. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, gibt's Experimente zu, sind noch nicht publiziert, kommt aber demnächst. Wenn du charismatisch kommunizierst, ja, also haben wir die eine Minute vielleicht, ich finde das Experiment ganz cool. Ging um irgendwie die Tafeln und die einen haben irgendwie so charismatische Videos gesehen, die anderen nicht charismatische über die Tafeln und dann sollten die Spendenbriefe schreiben für die Tafeln. Dann haben sie die irgendwie markiert und so und dann haben sie zusätzliches Geld bekommen, Geld erspielt, je nachdem wie viele Briefe sie geklebt hatten. Und dann wurden sie nach einer bestimmten Zeit aufgefordert, wenn du Bock hast, kannst du die Tafeln spenden, um zu gucken, ob tatsächlich ein Mediator der Wirkung von Charisma auf Leistung ist, dass die Werte übernommen werden. Und in der charismatischen Bedingung haben die Leute tatsächlich substanziell mehr Geld an die Tafeln gespendet. Ja, das war sozusagen die Operationalisierung des Wertes als in der nicht charismatischen. Ne, so, aber das hat natürlich einen manipulativen Charakter. Das heißt, du kannst auch transparenter vorgehen, ja, du kannst auch partizipativer vorgehen. Ja? Gibt das ganze Bündel, das kann man clustern oder kann man dann sozusagen den Leuten die Optionen vor Augen führen. Ja? Die Forschung dazu kommt aus den 50ern. French and Raven haben damals so eine Taxonomie aufgebaut, wie man sozusagen Macht ausüben kann. Ja, und heute wissen wir, die harten Machttaktiken eher die Finger von lassen, sind manchmal unausweichlich, aber meistens halt eine schlechte Idee, weil der Hammer, der zurückkommt, zu groß ist. Sozusagen das jetzt mal als theoretische Einbettung.
Per, wie siehst du es jetzt direkt sozusagen aus dem operativen Geschäft heraus?
Also praktisch kann ich aus den letzten Jahren vielleicht eher dazu beitragen, wie man es nicht machen sollte. Wir haben vor rund 3 Jahren haben wir einen relativ umfangreichen Transformationsprozess angestoßen, der nicht nur sehr kompliziert und irgendwie zu komplex war und Systeme nicht ordentlich vorbereitet und sonstiges. Aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Also nur um auch zu sagen, dass der viele Geburtswehen schon in sich trug. Das, was passiert ist auf dem Weg, und das hat ja auch, ne, ihr habt das jetzt Charisma genannt, aber ich habe das erste Mal in meinem mindestens Arbeitsleben, vielleicht sogar in meinem gesamten Leben, inklusive des Privates, erfahren, wie was für ein unfassbares Fund ich vorher hatte, weil Menschen mir vertraut haben. Und ich habe in diesen 3 Jahren eine ganze Menge Vertrauen verloren. Das ist auch messbar. Wir machen einmal im Jahr machen wir eine Mitarbeitendenbefragung. Da stehen auch so Fragen drin, ne? Glaube ich, dass der Vorstand einen guten Job macht und so weiter und so fort. Und das ist teilweise, gerade auch wenn man das dann nochmal ein bisschen clustert nach so Führungsebenen und sonstiges, ist es gigantisch abgeschmiert in dieser Zeit. Eine der Sachen, die dazu unheimlich beigetragen hat, war auch, dass wir uns im Vorstand nicht einig waren. Wir haben vorher 13 Jahre in unserer Konstellation zusammengearbeitet und haben die ganze Zeit an einem Strang gezogen und haben dann diese Strategie auch gemeinsam aufgesetzt und auch gemeinsam verabschiedet. Aber in der Art und Weise, wie wir sie umgesetzt haben, waren wir einfach gar nicht, war uns gar nicht so klar, dass wir überhaupt nicht in der gleichen Richtung unterwegs waren. Und es war viel zu lange, dass wir diesen Konflikt zwischen uns nicht richtig an die Oberfläche geholt haben. Und dadurch landete der dann im Operativen bei den Menschen. Und jeder konnte sich am Ende entscheiden. Und es war ein bisschen das, was Ralf vorhin mal erzählt hat. Dadurch bekommst du dann Gruppen, du bekommst eine Polarisierung im Unternehmen. Eine der Sachen, die mich im Moment gesellschaftlich wahnsinnig macht, ist, wie wir in den letzten Jahren so diese Brücke, die wir hatten, ne, auch nochmal herzlichen Dank an Herrn Trump, der ja dazu beigetragen hat, dass selbst solche grundlegenden Vereinbarungen wie die Wissenschaft ist erstmal richtig, uns weggenommen hat als eine gesellschaftliche, sag ich mal, grundlegende Basis des gemeinsamen Verständnisses. Und stattdessen ist es jetzt so, dass egal, wo wir hingucken, wir sehen, dass die Menschen eben auseinanderdriften in unterschiedliche Lager. Und der Erfolg davon ist Stillstand. Und das haben wir im Kleinen bei Edding in dieser Zeit genau so gesehen, weil jeder sich für eine Seite entschieden hat. Dann wird auch aufeinander angefangen zu schießen. Und das ist ja auch das, was wir, wie gesagt, da können wir überall hingucken, können wir Social Media hingucken oder politisch hingucken. Jeder ergötzt sich an seiner Blase und was keiner realisiert ist, wenn sich jeder in diese Blase zurückzieht, dann passiert am Ende Stillstand, weil sei denn, wir kriegen eine Diktatur von einer dieser Blasen, ansonsten heben die sich kräftemäßig auf und im Zweifel macht man dann halt 5 Jahre Trump, 5 Jahre Democrats, dann wieder 5 Jahre Trump und in der Zeit wird jeweils das zurückgedreht, was vorher gemacht wurde und es gibt halt keinen Konsens und dasselbe hatten wir im Unternehmen. Und von daher ist das eine der extrem wichtigen Dinge, mit diesem Pfund des Vertrauens und des Verbindens eben sehr, sehr sorgsam umzugehen.
Ja, das Thema Spaltung, ich habe das Thema, also wir sind ja, das amerikanische Beispiel wurde ja auch schon genannt. Mir hat mal ein US-Experte hier im Podcast gesagt, naja, wie kann es gelingen, in den USA die Spaltung wieder etwas zu verringern? Insbesondere dadurch, indem die USA gerade in bestimmten Schichten wirtschaftlich erfolgreicher wird. Also da wo die Automobilindustrie in der Gegend irgendwie, dass man da neue Industrien ansiedelt, dass die ganze Stahlproduktion und so, wo so viele Leute arbeitslos geworden sind, so der durchschnittsweiße Amerikaner, dem es halt nicht mehr so gut geht wie vor 30 Jahren, dass man denen wieder auf die Beine hilft, um insgesamt die Spaltung zu verringern. Wenn ich das jetzt mal auf ein Unternehmen übertrage, Ralf, ist es einfacher, ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu transformieren, beziehungsweise weiterzuentwickeln, da den Kulturwandel voranzubringen? Oder braucht es vielleicht sogar auch den Druck der wirtschaftlichen Not?
Also tatsächlich funktionieren Visionen besser, wenn es die Burning Platform gibt. So, damit sollte man jetzt nicht leichtfertig spielen, ja, aber das ist de facto empirisch so. Hat ganz viele Gründe, ja. Kahneman-Framing-Effekt vielleicht, wenn du so Aussicht auf, wenn du eine Verlusterwartung hast, bist du risikobereicher, als wenn du eine Gewinnerwartung hast. Gibt ganz viele Gründe, aber tatsächlich ist es so, ein erfolgreiches Unternehmen zu transformieren, das jetzt noch nicht in die Krise geschlittert ist, das ist schwieriger.
Ja.
Das ist so.
Ja. Und wenn ich auf die Themen schaue, woran erkenne ich, dass ich gerade auch in einem Unternehmen an echten Problemen arbeite? Also das Thema, was wir gerade in der Hand haben, wenn wir das lösen, dann wird das Unternehmen zukunftsfähiger und wirtschaftlich erfolgreicher. Und wo diskutiert man sich, ich sag mal so, an First World Problems zu Tode. Also mein Gefühl, wenn ich durch LinkedIn surfe, ist, dass wir uns zu 75% an First World Problems zu Tode diskutieren. Aber das mag subjektiv sein.
Ja, aber LinkedIn ist ja nicht die Wirtschaft. Also das ist gutes Management einfach. Ja, das ist eine Priorisierungsfrage. Das kann Per mit Sicherheit super beantworten. Also forschungstechnisch kann ich da nichts generalisieren. Das wäre ja der goldene Schlüssel, ne? So, ja. Den habe ich nie.
Per, wie gehst du es an? Also ich sag mal ein Beispiel, ja, irgendwie, wenn wir jetzt eine Stunde mehr oder eine Stunde weniger arbeiten wollen in der Woche, oder sagen wir jetzt irgendwie 3 Tage Homeoffice oder 2 Tage Homeoffice oder komplett Homeoffice, solche Regelungen irgendwie zu finden, empfinde ich zumindest in großen Teilen als, ich sag mal so, 2 oder 3 Tage Homeoffice, das, sich darüber zu Tode zu diskutieren, bringt im Zweifel halt das Unternehmen nicht voran, scheint aber ein großes New Work Problem zu sein, was irgendwie endlos diskutiert wird.
Ja, ich glaube, also ich bin bei dir, dass es teilweise auf die Spitze getrieben wird. Ja, jetzt muss ich sagen, bei dem Thema Homeoffice, wir haben da eine die maximal liberale Regelung, dass diejenigen, für die das eben von ihrem Arbeitsplatz hier möglich ist, die können sich das mehr oder weniger aussuchen und entscheiden dann in ihren Teams, wie oft sie sich irgendwie in der Woche dann auch gemeinsam treffen oder sonstiges. Und als in der Unternehmensgesamtverantwortung guckst du dir halt an, was macht das mit deiner Kultur, wenn du dich weniger siehst, jetzt irgendwie, glaube ich, das ist jetzt auch schon echt ein häufig diskutiertes Thema. Das musst du halt irgendwie beobachten. Und wenn du das Gefühl hast, wir müssen dafür irgendwie mehr Gelegenheiten schaffen, sich zu treffen, dann musst du halt irgendwie daran arbeiten. Und dann kann das auch mal wieder das Pendel auch zurückschwingen. Ich finde, es wird deswegen so ein bisschen hochgehängt, weil auch da wieder, wir können ja als Unternehmen dort alles prinzipiell machen. Insofern, wir können es ausprobieren, wir können den Effekt sehen, und in den seltensten Fällen ist das existenzgefährdend. Nur wenn wir irgendwie feststellen, das war jetzt irgendwie ein bisschen zu viel, wenn wir uns mehr sehen, dann sehen wir uns wieder mehr, und wenn wir das Gefühl haben, okay, ein bisschen mehr Freiheit können wir uns dann wieder geben, dann gibt man sich ein bisschen mehr, kann sich auch unterscheiden, je nachdem, in welcher Situation man ist als Unternehmen. Also ich finde auch, das wird gerade so in dieser Detaildiskussion fast ein bisschen zu sehr formalisiert, was das angeht.
Ralf, Per hat jetzt dann so ein paar Mal gesagt, wir testen das, ja, also wir gehen mal in die eine Richtung, können das dann wieder zurückdrehen. Wie ist denn deine Erfahrung? Kann man tatsächlich irgendwie in Anführungsstrichen endlos testen und dann wieder gegensteuern? Oder gibt es da so einen gewissen Rahmen, wo du sagst, naja, wenn du halt du brauchst schon eine gewisse Kontinuität einerseits, und auf der anderen Seite, Per hat gerade das Stichwort Freiheit genannt, wenn du viel Freiheit gibst, Freiheit zurückzunehmen, ist ein insbesondere starker Schmerz dann sozusagen, dass man an bestimmten Themen erfahrungsgemäß vorsichtiger sein sollte?
Also ich nehme 2 Themen. Das eine ist irgendwie, wie gewinne ich Wissen in Unternehmen? Und das andere ist, wie kann ich sozusagen die negativen Sekundäreffekte abpuffern, die entstehen, egal ob ich jetzt Freiheiten gebe oder Freiheiten nehme. Ja, also ganz häufig in dieser Agilitätsdiskussion wird ganz häufig übersehen, dass, wenn ich irgendwie Leute ermächtige, wenn ich selbstführende Teams zulasse, dann hat das ganz viele positive Effekte. Ja, aber du hast auch ganz viele negative, und die bedingen sich so. Also da gibt's ganz viele Erkenntnisse zu, das kann man vorhersagen. Ich bin den ersten Punkt, den finde ich noch viel wichtiger. Woher wissen wir eigentlich, was funktioniert und was nicht? Und da wird viel zu häufig auf so korrelative Daten zurückgegriffen, auf irgendwie so ganz oberflächliches Zeug. Du musst experimentell vorgehen, du musst Dinge ausprobieren. Ja, im Marketing wird das schon immer gemacht. AB-Testing im Marketing ist ja nichts anderes. Und irgendwie sowas auf Unternehmen zu übertragen, nur in einer Abteilung, nur in einem Standort. Ja, 2021 gab es dafür einen Nobelpreis für ganz besonders clevere Ideen, die sich auf Unternehmensebene einführen lassen. So, das ist in der Wirtschaft tatsächlich noch nicht angekommen. Das müssen die Leute lernen. Also wenn du heute mal strategische Leute fragst, weißt du, was eine Diff-in-Diff-Methode ist? Dann sagen die nein. Wenn die, ja, also du hast ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie du an Daten kommen kannst in Unternehmen. Und das nicht irgendwie, du verteilst ein paar Fragebögen und interpretierst die idiotisch kausal. Also das ist der Weg der Zukunft. Firmen müssen experimentieren lernen.
So. Eine Frage, die mir so ein bisschen auch vorher schon unter den Nägeln brannte, bevor wir losgelegt haben. Veränderung ist nicht irgendwie um der Veränderung selbst. Kulturwandel ist nicht wegen des Kulturwandels selbst, sondern wir brauchen das. Und als Unternehmen brauchen wir es auch, um langfristig wirtschaftlich auch erfolgreich zu sein oder überhaupt existieren zu können. Wenn ich jetzt mal den Blick weite aus Deutschland und auch aus der EU heraus, habt ihr beide manchmal das Gefühl, dass man im internationalen Wettbewerb vielleicht auch mit ungleichen Waffen kämpft, weil all die Themen, die wir erkannt haben und als wichtig empfinden, vielleicht nicht alle, aber viele von den Themen werden halt in China, in Indien, in Vietnam wahrscheinlich grundsätzlich anders gesehen. Da sowohl die Arbeitsstunden, die pro Woche geleistet werden, aber auch Klimaschutzthemen etc. Und jetzt mal unabhängig von dem Punkt, den ich genommen habe, wenn wir nichts ändern, irgendwann sind wir dann halt alle weg und wir wollen die Erde natürlich der nächsten Generation auch bewohnbar hinterlassen. Trotzdem müssen wir uns ja auch mit unserem Wettbewerb auseinandersetzen. Und wie ist da so euer Empfinden? Wie sollten wir damit umgehen? Oder wie geht ihr damit um? Auch im Zweifel halt auch emotional, Per.
Also natürlich ist es so, dass wir kurzfristig da Nachteile im Wettbewerb von haben. Und das ist ja nicht nur, also das gilt ja für fast jede Regulierung, die wir in zum Beispiel Europa haben, die wir woanders nicht haben. Keine Ahnung, wir sind jetzt, für uns ist ein ewiges Thema ist die REACH-Verordnung, das ist eine Chemikaliengesetzgebung auf EU-Ebene. An die müssen wir uns halten und an die halten wir uns auch. Es gibt eben Wettbewerber, die das nicht tun. Und das Problem ist, dass sie eben nicht vernünftig umgesetzt werden kann, weil dafür auch gar nicht das Personal in den Verwaltungen ist. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie irgendwo in ein Schreibwarengeschäft geht, dann kannst du sicher sein, dass du dort auch irgendwelche Produkte findest, die nicht in ihrer Kennzeichnung der REACH-Verordnung, geschweige denn in den Ingredienzien, die da vielleicht drin sind, entsprechen. Aber es gibt gar keine Option, das überhaupt zu testen oder sowas. Und kreiert man natürlich einen Nachteil. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das in den meisten Fällen auch ein kurzfristiger Nachteil ist. Und es ist ja nicht so, ich glaube, es wird auch immer übertrieben dargestellt, dass gerade da, wo diese wirtschaftlichen Zusammenhänge sind, dass die nicht zum Beispiel auch im asiatischen Raum gesehen werden. Dass das taktisch ein bisschen dahinterher kommt und dass das kurzfristig auch mal zu einem auch teilweise großen einer Wettbewerbsungleichheit führen kann. Das ist zweifelsohne so, aber trotzdem ist die Bewegung ja, egal wo man ist, in diese Richtung. Und da am Ende bleibt es dann auch die Überzeugung, dass sich es eben mittelfristig in Wettbewerbsvorteil umdreht. Und das gilt ja an anderen Stellen so, die wir gar nicht mehr diskutieren, die eigentlich viel abstruser sind. Dass irgendwie die Unternehmen hier in Europa irgendwie, weiß ich nicht, oder in Deutschland gerne mal eine geile Weihnachtsfeier machen, die auch viel Geld kostet. Darüber regt sich ja heutzutage keiner mehr auf. Ne? Das wäre ja irgendwie vor 50, 60 Jahren auch noch nicht so der Fall gewesen. Und heutzutage sagt man aber, ja, das gehört dazu und daraus irgendwie ist das auch wichtig für die Kultur und so weiter und so fort. Und nicht so viele Unternehmen im asiatischen Raum, wo das in ähnlicher Art und Weise passiert. Aber wir glauben halt, dass das was bringt. Und vielleicht nicht unbedingt kurzfristig, weil da kostet dann so eine Weihnachtsfeier dann eben auch erstmal viel Geld und sowas. Aber mittelfristig glauben wir kriegen darüber die Leute ans Unternehmen gebunden und eine schöne Kultur und Sonstiges. Also ich glaube, man muss ein bisschen kurzfristig, mittelfristig unterscheiden. Man muss, ähnlich wie Ralf das vorhin gesagt haben, ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer nur die negativen Seiten sieht, weil wir haben ja auch enorm viele Vorteile davon, dass wir hier in Europa operieren dürfen und ob das jetzt Sicherheit ist oder auch Gesundheitsschutz oder sonstiges, ist ja nicht so, dass Unternehmen davon nicht profitieren. Es ist halt einfach ein etwas anderer Ansatz und ich glaube teilweise auch noch zeitversetzt. Und ich frage mal in ein paar Jahren nach, wenn wir uns dann alle fragen und dass uns dann doch das eine oder andere asiatische Land vielleicht bei Klimatechnologie dann wieder rechts überholt hat, ob die eben tatsächlich so blind für das Thema sind, wie das manchmal suggeriert wird.
Ralf, siehst du das auch so? Ist das auch deine Erfahrung so aus dem deutschen Mittelstand, die Gespräche und deine persönliche Meinung?
Ja, ich was ich mir wünschen würde, ist irgendwie ein bisschen mehr Reflexion und Flexibilität in der Bürokratisierung. Ich glaube, da, wenn ich mir anschaue, was sind so die größten Hürden, die deutsche Unternehmen betreffen, dann ist das so ein Reglementierungswahn irgendwie der deutschen Bürokratie, die es schafft, ganz viele neue Regeln zu erfinden, parallel aber keine nicht mehr gebrauchten Regeln abzubauen. Und das führt dazu, dass du so einen riesengroßen Berg hast. Und ich meine, also das deutsche Unternehmertum, ich gucke mir das immer an und denke, also das Ausmaß, in dem die jetzt schon irgendwie da dressiert sind, diese ganzen Verordnungen auszufüllen, das ist komplett irre. Ja, die schimpfen zwar immer oder so, aber die machen das wirklich sehr breit mit. Das da müssen wir hin. Ich habe mir irgendwann mal Gedanken gemacht, wie man da wegkommt. Ich bin ja selber Beamter. Insofern kann ich das schon auch aus der Innensicht bestätigen. Aber das wäre für mich eine Aufgabe, dass du es schaffst, sozusagen die Bürokratie den modernen Anforderungen nachzuziehen. Und dass du der Bürokratie beibringst, nicht nur neue Regeln zu erfinden, sondern auch mal alte Regeln, die nicht mehr benötigt werden, über Bord zu werfen. Das wäre für, also wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, einen größeren Sprung gemacht als jetzt irgendwelche Nabeldiskussionen um irgendwie eine 80%-Stelle, die ja irgendwie die 4-Tage-Woche ist oder eine 20%ige Gehaltserhöhung oder was.
Ja, okay. Ja. Ich habe ein Thema, was ich zum Abschluss euch nochmal auf den Tisch legen wollen würde und wo mich schlicht eure Meinung dazu interessiert. Ich persönlich bin ein großer Freund von Kinderbetreuung, auch im Zweifel, also im perfekten Fall rund um die Uhr, gibt es die Möglichkeit für Eltern, ihre Kinder betreuen zu lassen. Und ich glaube, dass das tendenziell wirtschaftlich einfach sehr, oder nicht nur wirtschaftlich, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich sehr viele positive Effekte hätte, solange wie kein Zwang zur Kinderbetreuung. Also wir sind ja nicht in der DDR, ja, also freiwillig. Aber wenn man Eltern die Möglichkeit gibt, ihre Kinder dann betreuen zu lassen, wenn sie wollen, dann ist das gut für die Rentenkasse, dann ist das gut gegen den Fachkräftemangel, für die Pflegekasse und weiß Gott noch wofür. Erste Frage, seht ihr das prinzipiell ähnlich? Und wenn ja, warum gibt's da eigentlich nicht einen Aufschrei auch quer durch alle Unternehmer, die ja händeringend nach Fachkräften suchen? Und wenn nein, warum seht ihr es nicht ähnlich wie ich?
Klar, was soll ich dazu sagen? Also es gibt so viele Hürden, ja, das ist, guckt dir an, wie Deutschland dasteht im Anteil von Frauen in Führungspositionen. Also wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, ja, da ist natürlich Kausalität dann schwer nachzuweisen, aber natürlich hängt das auch irgendwie damit zusammen, dass irgendwie in unserer Gesellschaft, wie sie aktuell verfasst ist, Frauen eher sich um die Kinder kümmern und wenn die halt nicht vernünftig betreut werden. Als wir damals nach Bonn gezogen sind, da haben die uns tatsächlich erzählt, ja, meine Frau war schwanger, wir hätten uns irgendwie 15 Monate vorm Herzug um den Kita-Platz bemühen sollen. Das haben wir zurückgerechnet und haben gesagt, also 3 Monate vorm Geschlechtsverkehr, der zur Schwangerschaft führte. Das wird knapp. Das ist schwierig. So, aber das haben die uns tatsächlich erzählt für öffentliche Plätze und für nicht öffentliche haben wir halt 700 Dollar, Euro im Monat bezahlt. So, da kann man sich überlegen, wer da ist. Also ganz viele von der Telekom waren da und von Vereinten Nationen, die kriegen das hin. Alle anderen halt nicht. Wie willst du das sonst bezahlen? Klar, also bin dabei, aber ist ein wichtiger Baustein, mit Sicherheit.
Absolut. Und ne, auch da wieder die Sache einerseits natürlich, nur wir können immer sagen, ich meine, wir haben eben auf die Regulierung geschimpft, wo kommt jetzt endlich die Regulierung in diese Richtung hin? Am Ende, auch an der Stelle wieder, hat man ja als Unternehmen auch wieder Möglichkeiten, das dann selbst zu tun. Ne? Und wir sind, keine Ahnung, wir sind zum Beispiel haben eine Stiftung mit ins Leben gerufen, an der eine GmbH, die heißt Beruf und Familie, die eben zumindest für die Fälle einspringt, wenn so Kita-Schließungen und sowas in der Richtung sind. Dann gibt es so eine Art Notfallbetreuung, heißt das. Im Übrigen nicht nur für Kinder, sondern auch für Senioren, ne? Weil du hast ja eben auch mal Pflege Themen und das ist für Unternehmen überschaubarer Aufwand, lässt sich gut selbst organisieren. Also ich glaube auch an der Stelle, was ist der kürzere Weg, Wirksamkeit zu erreichen, sich irgendwie hinzustellen und das rauszuposaunen, ne? Wo dann ja wir alle wissen, dahinter hängt ja auch eine Komplexität, das dann zu finanzieren. Da musst du ja irgendwie auch gleich sagen, woher soll denn die Kohle kommen? Ne? Und insofern ist auch nicht so, dass ich sage, die Politiker haben da einen leichten Job. Aber du kannst das ja als Unternehmen dir selber bauen. Und Ralf hat es ja gesagt, wir alle beschäftigen uns damit, gute Leute zu bekommen. Und dann haben wir ja die Freiheit, so ein Modell zu bauen, dass Menschen, die eben bei Edding arbeiten, da auch eine Chance haben. Das ist keine umfängliche Kinderbetreuung, aber es puffert eben eine der Kopfschmerzen im Zusammenhang mit Kinderbetreuung. Von daher, ich gebe dir vollkommen recht, total wichtiges Thema, ein total wichtiger Baustein. Ich bin jetzt nicht ganz so kritisch, was die Gesamtlage angeht, ne, weil wir haben gerade auch da über, ne, wir haben gerade über globalen Wettbewerb gesprochen. Das ist jetzt auch nicht so, dass das in Deutschland jetzt eine ganz große Katastrophe wäre, wie es aufgesetzt hat im Wettbewerbsvergleich. Muss besser werden, bin ich vollkommen dabei. Und auf dem Weg dahin sollte jedes Unternehmen, das laut schreit, sich auch mal die Frage stellen, was kann es selber dazu beitragen, dass es eben ein bisschen leichter wird.
Ich finde tatsächlich dieses selber auch was beitragen, auch gut. Wobei ich, also das ist jetzt aber dann meine persönliche Meinung, glaube, dass das die Grundaufgabe, die Basisaufgabe da nicht bei den einzelnen Unternehmen liegen sollte, sondern dass es eher ein gesellschaftliches Thema ist. Aber na klar, wie immer kann man da auch unterschiedlich irgendwie drauf gucken, wobei wir beide jetzt ja periodisch zumindest gar nicht so weit auseinander liegen.
Wir sind auch Teil der Gesellschaft. Das ist so ein bisschen das Thema, ne? Wenn wir sagen, okay, so soll die Gesellschaft aussehen, dann bauen wir das doch mal in unseren eigenen Unternehmen nach und sind damit ein Vorbild. Und im Zweifel kriegen wir darüber richtig geile Leute und dann bringt es auch richtig Spaß, hier zu arbeiten und sind wir auch erfolgreich.
Ja, wie gesagt, würde ich so für also Abpuffern von Spitzen auch sehen. Ich glaube, so eine Basis sollten wir insgesamt, und ja, du hast recht, wir sind alle Teil der Gesellschaft und sollten da aktiv werden. Und im Zweifel ist das ja auch was für das Thema, was ich vorhin genannt habe, Impact Investment, eine Kindergartenkette.
Total. Aber du kannst ja sogar ein Business Case draus machen. Mein Eindruck von der Telekom, wenn ich das wirklich mitgeschnitten habe damals, wir haben halt 700 bezahlt für eine 25-Stunden-Stelle. Die Telekom-Leute konnten das aus ihrem HR-Cafeteria-System auswählen. Da war das irgendwie, ich glaube, da waren das auch 700 Euro, aber inklusive Abhol-Service mit Minibus vor der Haustür und wieder nach Hause bringen. Das heißt, die haben da sogar, und die haben intern dann weniger bezahlt für die 20 Plätze, die sie gemietet haben. Das war sogar ein Business Case. Also du kannst, nur die Leute können das dann freiwillig auswählen, ob sie das Goodie haben wollen oder nicht. Ich meine, also, und du musst ja als Firma gar nicht so groß sein, dass du irgendwie so 20 Kita-Plätze zusammenkriegst, aus denen sich dann so ein Ding finanzieren kann. Also,
macht was.
Möglich.
Macht was, ja schon. Okay. Meine Herren, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht und also ich habe eine ganze Menge gelernt und ich hoffe, ihr hattet auch zumindest Freude an dem Gespräch und die Hörerinnen und Hörer beim Zuhören. Danke euch.
Vielen Dank.
Danke, das hat Spaß gemacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank! Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.